Du hörst Suchtgespräche oder Suchgespräche mit Janina und Marti. Ein Podcast über die psychotherapeutische Arbeit bei Sucht.
Moin Marti.
Hi Janina. Mega schön, wieder hier zu sein. Die letzte Folge hast du ja ohne mich aufgenommen, mit einem Betroffenen als Gast. Und falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, also die letzte, wo ein Betroffener einen sehr eindrucksvollen Poetry Slam vorträgt, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, in die Folge reinzuhören. Ich war sehr beeindruckt, mich hat es auch sehr mitgenommen und mega stark. Also cool, dass ihr das gemacht habt.
Ja, und also ich fand es mega gut, das zu machen, und gleichzeitig war es voll merkwürdig, das ohne dich zu machen. Von daher bin ich jetzt froh, dass wir in unserer gewohnten in unserem gewohnten Team zusammen aufnehmen. Auch wenn ich mal wieder am Husten bin, also wenn es zwischendrin nervt, tut es mir schon mal leid. Ich kriege das Zeug hier gerade nicht so ganz los.
Passt aber auch ein bisschen zum Thema, denn auch wenn wir wieder im gewohnten Team hier sind, machen wir tatsächlich heute auch nochmal ein bisschen was Experimentelles und anderes. Einfach auch, du hattest gesagt, dadurch Gesundheit, aber auch andere Themen. Bei uns beiden ist gerade privat ultra viel los. Und wir können es ja verraten, eigentlich hatten wir uns für diesen Slot jetzt vorgenommen, eine Folge über das Thema Rückfall zu machen, alles, was dazu gehört. Uns ist dann aber aufgefallen, wir wollen ja immer hier die Dinge auch vernünftig und wirklich fachlich richtig machen. Und das erfordert einfach entsprechend viel Vorbereitung und auch Arbeit im Vorfeld der Folgen. Und ich glaube, da waren wir uns beide einig, dass wir uns das leider in diesem Monat nicht leisten können und somit die Rückfallfolge jetzt um einen Monat verschoben haben.
Genau. Und wir dachten uns, vielleicht wäre es auch mal wieder Zeit für ein Rollenspiel. Und das braucht ja auch so ein bisschen Vorbereitung. Aber ihr müsst keine Sorgen haben. Wir achten schon darauf, dass wir auch wirklich unserem Namen oder dem, was wir sozusagen behaupten zu sein, nämlich Podcast über Psychotherapie bei Sucht, dass wir dem auch alle Ehre machen wollen. Das heißt, es wird jetzt nicht mehr nur um Sonderfolgen, Honorarkürzungen oder sonstiges gehen, sondern wir wollen schon bei unserem Thema bleiben. Genau, aber jetzt nicht unterschätzen, das, worum es heute geht, wird therapeutischer, als es vielleicht erstmal klingt.
Absolut, denn was uns aufgefallen ist, wir hören ja immer fleißig Feedback und versuchen zu verstehen, was euch auch gefällt, wovon ihr euch was mitnehmen könnt. Und wir haben immer bisher sehr positives Feedback für die Anekdoten unserer Gäste bekommen in unseren Gastfolgen und dachten uns daraus, dass wir mal eine ganz eigene Anekdotenfolge mit unseren Anekdoten machen. Das soll jetzt allerdings nicht in so eine Karlauer Geschichte ausarten, in denen wir uns einfach witzige Geschichten aus unserer Arbeit erzählen, sondern wir haben uns schon gedacht, dass wir jeweils eine Anekdote gerne vortragen aus dem Thema Suchtpsychotherapie, Suchttherapie, die vielleicht auf den ersten Blick kurzweilig ist, die allerdings auch einen ernsten therapeutischen Hintergrund hat, den wir gerne mal beleuchten würden.
Ich wusste gar nicht, dass wir vereinbart haben, dass die kurzweilig ist, Marti. Ich weiß nicht, ob meine kurzweilig ist, weil
das ist
jetzt
so eine stinklangweilige.
Wir haben ja gesagt, genau, also wir haben uns die vorher nicht erzählt, damit wir sozusagen spontan darauf reagieren. Das heißt, wir kennen jeweils die Anekdote nicht. Ich hoffe es zumindest, dass ich die nicht irgendwann schon in den 10 Jahren mal erzählt habe. Dementsprechend haben wir uns auch nicht so abgesprochen, wie wir die erzählen, damit sie so geskriptet ist. Aber wir können ja mal gucken, wie kurzweilig meine ist.
Sehr gut. Ansonsten hört den Podcast zum Einschlafen, wenn du jetzt mit so einer ganz langen Anekdote kommst. Bin mir relativ sicher, dass du meine noch nicht kennst, denn wie du gesagt hast, das war schon unser Plan, dass wir hier auch quasi, wie man das heute so macht, auf YouTube und Co. live reagieren. Das heißt, tatsächlich auch das erste Mal hören, was der andere zu berichten hat und hoffentlich in eine ganz coole Diskussion darüber einsteigen können.
Ja, und wir machen es ohne Video, weil wir sehen so beschissen aus. Es ist Sonntag, 19.25 Uhr. Für so eine Videokacke sind wir einfach noch nicht bereit. Wer weiß, vielleicht wird es ja irgendwann mal anders.
Genau. Wer will anfangen? Willst du, soll ich? Wer soll die erste Anekdote bringen?
Ach naja, wer weiß, wie lange meine dauert, dann bringen wir vielleicht zuerst meine hinter uns.
Gerne, dann bin ich mal gespannt, was du zu berichten hast und hör gespannt zu.
Okay, es ging um eine Patientin mit einer Mehrfachabhängigkeit, einer Borderline-Störung, Rezidive einer Depression. Die Patientin war untergebracht für ein Jahr ungefähr, weil sie in dem Maße selbstgefährdend konsumiert hat und auch wiederkehrend Suizidgedanken hatte, dass man zu ihrer eigenen Sicherheit gesagt hat, sie muss mal länger in Behandlung sein, um auch abstinent zu sein. Und das Setting war eine Entzugsstation, die auch geschlossen sein konnte, wenn es sozusagen nötig war. Und diese Person war schon ein paar Monate gegen ihren Willen auf der Station und hatte auch immer wieder Rückfälle. auf der Station und hat es irgendwie immer wieder geschafft, wenn sie mal Ausgang hatte, irgendwie betrunken oder bekifft auf Station zurückzukehren, obwohl es keinen Zugang gab, wo sie sich jetzt eigentlich schnell was hätte besorgen können. Und nach einiger Zeit Vertrauensaufbau ist es mir gelungen, also nicht im Sinne von, ich habe sie jetzt überredet, sondern sie hat für sich selbst gemerkt, okay, irgendwie komme ich so ja auch nicht voran und ich will es ja auch schaffen, ohne dass sie mir verraten hat, dass sie ein Depot gebunkert hat auf dem Gelände. Jetzt muss man wissen, dass das Gelände ist sehr ländlich. Das heißt, um das Klinikgelände herum sind Felder. Und sie erklärte mir dann, dass dieses Depot sich mitten in einem Feld befindet. Zu dem Zeitpunkt war Sommer und es war wie so ein großes Maisfeld. Es war nur kein Mais, keine Ahnung, was es war. Aber es war so, dass es so hoch gewachsen ist, dass es mir ungefähr bis zum Hals ging von der Höhe. Und sie hatte dann gesagt, dass sie die, dass sie mir das zeigen würde, damit sie das sozusagen dann auflöst. Ja, weil sie gesagt hat, alleine schafft sie es nicht, das über sich zu bringen, das zu entsorgen. Dann war es so, wie es natürlich sein musste. Keiner auf Station hatte Zeit, mit mir dahin zu gehen, weil das war schon ein Weg von 10 Minuten. Dann, ne, das alles irgendwie sozusagen, dann da das Ausheben, sage ich mal, dieses Lager und wieder zurückkommen und so weiter. Die Pflege konnte nicht von Station weg. Ich bin dann zu meinem damaligen Oberarzt und habe gesagt, ja, was soll ich denn jetzt machen? Also jetzt ist die Patientin so weit, das zu machen. Und ich kann aber auch nicht alleine mit ihr hingehen, weil es könnte auch sein, dass sie vielleicht ausflippt und sich das anders überlegt und dann werde ich am Ende angegriffen oder was auch immer. Und er sagt, ja, okay, ich komme mit. So, der Oberarzt läuft mit mir mit, hat so ein paar dezente Knieproblemchen, das hat er schon so angedeutet und ich dachte, ah, finde ich gut, das ist so ein großer Kerl, ja, der ist auch, der wird auch sozusagen mich beschützen, wenn da irgendwie was ist und so. Und wir laufen zu diesem Feld. Komische Situation schon schlechthin, dass man irgendwie jetzt gleich irgendwie ein Alkohol- und Cannabis-Depot sozusagen aushebt. Und wir kommen an bei diesem Feld und es war klar, es muss noch ungefähr 50 bis 100 Meter von dem Weg in das Feld reingelaufen werden. Und ich sage, ja, okay, dann laufen wir jetzt los. Hab die Patientin vorgeschickt, bin ihr hinterhergelaufen, laufe so ein paar Meter, laufe und irgendwann habe ich mich einfach mal umgedreht, um sicherzustellen, dass sozusagen mein Oberarzt auch immer sozusagen noch hinterherkommt und so weiter. Und drehe mich um und stelle fest, er ist am Weg stehen geblieben. Und ich sag so, hä? Aber warum sitzt sie denn stehen geblieben? Und er so, ja, mein Knie, ich kann doch da jetzt nicht in dieses Feld reinlaufen. Und dann sage ich, ja, aber also wenn eine kritische Situation entsteht, doch dann im Feld, wenn wir vor dem Stoff stehen und sie vielleicht doch Angst vor ihrer eigenen Courage kriegt, dann, das heißt, wenn irgendwie ich angegriffen werde, dann in diesem Feld und sie stehen am Weg, was bringt mir das dann, dass sie hier sind? So. Während ich natürlich gleichzeitig Schiss hatte, dass ich sowas nicht zu meinem Oberarzt sagen kann. Und in diesem Feld war dann sozusagen ein Loch platt gelegen sozusagen. Und es waren Flaschen und Cannabis und was auch immer gebunkert. Die Patientin ist zum Glück nicht eskaliert. Sie hat einen kurzen Moment gebraucht, wo ich nichts anfassen durfte und sie nichts anfassen konnte, weil sie gemerkt hat, eigentlich ist doch eine scheiß Idee, weil wenn das jetzt weg ist, dann komme ich ja nichts mehr dran. Wir haben da gestanden und geschwiegen. Ich habe sie erinnert daran, was sie jetzt schon alles geschafft hat und wie weit sie jetzt gerade schon gekommen ist und dass sie sich überlegt, was die Konsequenzen wären, wenn sie jetzt sozusagen das wieder rückgängig macht. Also einfach wertfrei und neutral. Wir haben die Sachen genommen und sind zurückgelaufen. Und den gesamten Rückweg habe ich gedacht, was für ein Idiot. Wie kann er mich in diese Lage bringen, mir zu erzählen, er kommt und unterstützt mich und mich dann in der schwierigsten Situation da stehen zu lassen. Und ich musste die ganze Zeit mein Gesicht halt kontrollieren, weil ich ja gleichzeitig auch auf die Patientin stolz war, dass sie das geschafft hat. Und jetzt noch die beste Information zum Schluss. Ich war ungefähr 5 Monate in meiner Pia-Zeit. Ich hatte keine Ahnung von irgendetwas und hatte noch nie so eine Situation erlebt und wusste auch gar nicht, ob das eigentlich normal ist, was hier passiert. So. Ich glaube, das war das Ende der Geschichte.
Ja, also erstmal brauchst dir keine Sorgen machen. Das war wirklich kurzweilig. Okay, und ich kannte sie tatsächlich noch nicht. Also mich hast du damit auch überrascht. Und ich muss sagen, mega coole Story. Vielleicht kurz nur, weil ich dachte, wenn jemand zuhört, der nicht so selber im Kontext von Entzugsstationen oder Ähnlichem arbeitet, wie kann man sich das denn vorstellen, wenn du sagst, naja, die durfte eigentlich nicht von Station, weil es immer gefährdet war, geschlossenes Setting, dass sich dann jemand in einem Feld ein Depot aufbauen kann? Ist das erstmal kein Widerspruch?
Ja, Zum einen hatte sie einen Freund zu der Zeit, der auch immer mal wieder auf Station war oder in der Umgebung war, der natürlich dabei unterstützt hat und mit dem sie natürlich auch Nachrichten austauschen konnte. Das heißt, sie selbst hat die Sachen jetzt nicht irgendwo gekauft im Laden. Aber es ist schon so, dass wenn jemand länger untergebracht ist und man noch keine Einrichtung gefunden hat, wo dann die eigentliche Therapie stattfinden kann für diesen Jahresbeschluss, also ein Jahr Unterbringungsbeschluss oder manchmal auch 2 Jahre, dass man dann irgendwie im Alltag einen Kompromiss finden muss, weil man kann nicht jemanden einfach für immer einschließen, das ist auch überhaupt nicht therapiefördernd und man muss auch irgendwie Anreize schaffen, dass es sich irgendwie lohnt, sich auf Therapie einzulassen und man die irgendwie auch in einem anderen Setting als nur diesem Hexenkessel, der ja manchmal auch Akutstationen sind, abstinent zu sein. Und da ist es dann schon so, dass man dann schrittweise auch mal Ausgang gibt, mal eine halbe Stunde, ne, wenn das klappt, vielleicht auch mal eine Stunde und so. Das ist immer so nach Stufen. Und dadurch kann man dann natürlich auch sich ein Depot schaffen und dann in dieser Zeit rückfällig werden.
Ja, finde ich super erklärt. Und ich muss sagen, die Geschichte hat mehrere Highlights und ganz viele Facetten. Aber ich feiere am meisten wirklich den Oberarzt, der am Weg stehen bleibt und sagt, ab jetzt bitte alleine weitergehen. Ihr schafft beide das schon jetzt irgendwie da. Vor allem ja auch, ihr konntet euch gar nicht sehen, oder? Wenn das so wie in so einem Horrorfilm, nein, so ein Maisfeld ist ja auch gern mal irgendwie der Schauplatz von so Slasher-Filmen. Zu Recht, weil man da ja null sozusagen Hilfe von außen kriegen kann, wenn man da in so einem Feld gefangen ist.
Auf jeden Fall, der konnte gar nichts sehen. Und vor allen Dingen, ich kam ja eh schon vor, wie bescheuert, weil ich dachte, während die diesen Weg gelaufen sind, das war jetzt ja auch wirklich nicht nur 30 Meter, wir mussten das gesamte Gelände überqueren. Und ich dachte so, das passiert jetzt hier gerade wirklich? Also du bist jetzt hier Psychologin und du gehst jetzt mit jemandem das Depot ausheben. Ist das jetzt überhaupt gerade richtig, was du da machst? Ja, ich habe schon das Gefühl, dass das richtig ist. Das wäre zum Beispiel auch so eine Frage, ne, die ich auch dir stellen würde, könnte man darüber diskutieren, ne, ob das richtig war, dass ich das gemacht habe. Ja, aber dann da angekommen und während ich mich frage, ob das hier alles richtig ist und wie man sich kompetent in solch einer Situation verhält in meiner Rolle, ja, ich war ja keine Privatperson, laufe ich dann in dieses Feld rein, muss kompetent sein, während ich in ein Feld reinlaufe und kompetent sein, während ich nicht weiß, ob es gleich eskaliert und alleine, wie schreie ich denn dann, wenn was passiert? Also wie ruft man denn adäquat seinen Oberarzt? Hätte auch nicht sagen können, hallo, sie rastet aus. Kann ich ja auch nicht schreien. So, ne? Also, was hätte man denn sagen sollen?
Hat die Patientin eigentlich das irgendwie nochmal drauf reagiert oder thematisiert, dass der mitkam und dann stehen geblieben ist? Also, weißt du, wie sie das irgendwie empfunden hat?
Ich meine, mich dunkel zu erinnern, dass sie darüber gegrinst hat und einen Witz darüber gemacht hat, weil er halt auch, ich sag mal so, er war jetzt nicht die sportlichste Person, so vom Erscheinungsbild. Und ich glaube, dass sie darüber einen Witz gemacht hat, dass er halt einfach keinen Bock hatte, da reinzulaufen, weil es irgendwie warm war und noch ins Feld rein und so weiter, dass sie sich da einfach nur lustig gemacht hat. Aber ich habe natürlich nicht die ganzen Gedanken, die in mir waren, mit ihr geteilt. Von daher war sie eher damit beschäftigt, innerlich ambivalent zu sein, ob sie das jetzt hier gerade wirklich tut.
Verständlich. Und mit so 10 Jahren Berufserfahrung, wenn du jetzt in die exakt selbe Situation kommen würdest, würdest du alles wieder genauso machen? Würdest du was anders machen? Gerade weil du gesagt hast, damals hast du dich auch immer so unsicher gefühlt, ob du gerade das Richtige tust. Wie würdest du das jetzt beurteilen?
Aber nur, wenn du mir versprichst, danach zu sagen, was du gemacht hättest.
Ja,
also wie du es sozusagen betrachtest.
Ja.
Also nicht dann irgendwie gebiased von meiner Ansicht, das sozusagen dann nicht mehr sagen.
Nee, gerne, auf jeden Fall.
Also ich würde sagen, rückblickend würde ich es genauso wieder machen, weil, würde ich auf jeden Fall dem Oberarzt sagen, dass für mich klar ist, dass wenn er mitkommt, dass er auch mit ins Feld kommt. Da würde ich da sicher gehen, dass das passiert. Und wenn er sagt, das kann er wegen seinem Knie nicht, das kann ja auch wirklich sein, ne? Dass es halt einfach zu unwegbar der Weg war, dass wir dann eine andere Lösung hätten finden müssen. Aber an sich würde ich das immer noch für richtig halten. Weil man einfach sagen muss, irgendwann hat halt die menschliche Motivation auch Grenzen. Also von jemand, der einfach wirklich eine stark ausgeprägte Borderline-Symptomatik hatte, süchtig war von verschiedensten Substanzen, wenig Dinge, die einen zu dem Zeitpunkt im Leben motiviert haben, es zu schaffen, in so einem Unterbringungsbeschluss so weit Motivation zu entwickeln, dass man sagt, meine letzte Rettung, das ist ja das, wie sich es damals angefühlt hat für sie, meine letzte Rettung, aufzugeben für, sag ich mal, eine tragfähige therapeutische Arbeitsbeziehung und das Ziel, dass es mir besser geht durch Psychotherapie, ist, finde ich, so ein Riesenschritt, dass es dann nachvollziehbar zu viel verlangt wäre, dass sie es geschafft hätte, das alleine einfach zu nehmen, zu entsorgen, auszuschütten, ohne es irgendwo hinzutun, dass sie doch noch Zugriff drauf hat. Ich finde ehrlich gesagt, rückblickend wäre das immer noch zu viel verlangt gewesen. Und ich finde es okay, da dann irgendwie nach Unterstützung zu fragen oder die anzubieten. Was ich zum Beispiel nicht gemacht hätte, das war ihr Wunsch zuerst, dass ich alleine hingegangen wäre und es geholt hätte. Also für mich war schon klar, sie muss sich selbst damit konfrontieren, sie muss da selbst mit dabei sein, sie muss die Sachen mir eigenständig in die Hand geben und entscheiden, dass sie das abgeben möchte. Mhm. Und die Situation hat ja auch gezeigt, dass es ihr schwer fiel, weil zum Beispiel beim Cannabis hat sie deutlich lange gezögert, bis sie es geschafft hat, es mir in die Hand zu geben.
Stark. Ja, also ich finde es, also ich denke auch die ganze Zeit im Hinterkopf, was ich gemacht hätte oder wie ich das beurteile. Und ich finde es ganz spannend, weil wir haben jetzt bei meiner jetzigen Arbeitsstelle da viele Diskussionen in die Richtung, weil wir jetzt auch Behandlung zu Hause anbieten, also dass die Behandlerinnen, Behandler zu den Patienten nach Hause kommen und da häufig dann eben im 1-zu-1-Setting auch mit den Leuten in deren eigenen vier Wände sind, wo natürlich auch viele, viele sicherheitsrelevante Faktoren eine Rolle spielen und eben die Frage, was macht man, wenn der Typ dann irgendwie einfach die Tür zuschließt und man ist mit der Person dann alleine, also wann macht man das nicht, und es ist ja eine ganz ähnliche Situation, was machst du, wenn du auf dem Feld eben, wenn sie sagt so, nee, ich habe es mir anders überlegt oder plötzlich so im Affekt ist oder teils psychotisch wird oder was auch immer, dass es wirklich gefährlich wird. Aber ich würde auch sagen, dein Argument, was du gerade gebracht hast, zu sagen, in dem Stadium und bei so einer wirklich schwerstkranken Person war der Beziehungsaufbau so wichtig und so grundlegend dafür, dass der Weg für sie weiter gut läuft, dass du bereit bist, dieses Risiko in Kauf zu nehmen, würde ich wahrscheinlich auch sagen, ist eine mutige, aber therapeutisch absolut richtige Entscheidung. Vor allem, weil du ja eben jemand mitgenommen hast. Ich meine, dass der Typ dich dann im Stich gelassen hast, das konntest du ja am Anfang nicht wissen. Ohne hätte ich es aber auch nicht gemacht, glaube ich. Einfach auch aus rechtlichen Gründen. Weil so habe ich es auch gelernt, dass es, wenn es um Depots oder generell Drogenthemen geht, man immer eine Absicherung braucht, weil man in Probleme laufen kann, wenn die andere Person dann behauptet, du hättest das genommen und irgendwie mit nach Hause genommen. So, dann steht ja erstmal irgendwie Aussage gegen Aussage und das kann einfach rechtlich auch unangenehm werden. Und aus dem Grund hätte ich wahrscheinlich auch geguckt, kann ich jemanden mitnehmen und kann ich mich da irgendwie absichern, was du ja auch gemacht hast und eben gesagt hast, nee, ich gehe da auch nicht alleine hin, so, weil es auch neben dem rechtlichen Ding, wie du gesagt hast, auch therapeutisch viel wirksamer ist, dass sie mitgekommen ist.
Ja, nee, auf jeden Fall. Und man muss ja auch sagen, ich meine, letztendlich hätte ich ja, also wenn es hart auf hart gekommen wäre, hätte ich ja wirklich auch rufen und schreien können, ne? Und dann wäre der mir auch zur Hilfe geeilt. Das ist auf jeden Fall gar nicht der Punkt. Das war, glaube ich, eher so was Atmosphärisches halt, ne? Aber es gibt dir vollkommen recht, auch für den rechtlichen Aspekt muss man da gucken. Und natürlich auch das Setting. Also es war helllichter Tag, ja. Es war jetzt nicht irgendwie abends, ne? Das finde ich auch nochmal ein Punkt. Es war offen, also es war draußen. Das heißt, ich kann auch nochmal leichter flüchten, als wenn ich jetzt irgendwo, keine Ahnung, sie hätte jetzt gesagt, ich habe es in irgendeinem Keller gebunkert, ja. So, also das wäre, ne, auch mal eine andere Situation gewesen. Aber ja, gebe ich dir vollkommen recht.
Und ich finde, ich weiß nicht, würde mich auch deine Meinung interessieren. Ich finde, wenn ich so auf meine langen Therapieverläufe mit Patientinnen, Patienten, mit denen ich irgendwie echt gefühlt so durch dick und dünn gegangen bin, zurückblicke, das waren so Momente, die einen echt zusammengeschweißt haben und dazu geführt haben, dass man danach auch wirklich eine tragfähige Beziehung hatte, die auch mal Krisen ausgehalten haben. Also sowas schweißt ja irgendwie dann doch zusammen, solche außergewöhnlichen Situationen und solche Situationen, die irgendwie ein bisschen Grenzerfahrungen sind, so, und die ja auch den Patientinnen oder den Klientinnen zeigen, diese Person jetzt in dem Fall du, die steht wirklich hinter mir, die sozusagen versteckt sich nicht hinterm Schreibtisch oder bleibt irgendwie auf so einem super förmlichen Level, sondern die glaubt an mich und die kommt mit mir halt in so ein scheiß Feld allein rein, um mir da zu helfen. Und ich finde, das ist ja auch eine Message, was Haltung angeht.
Ja, nee, absolut. Also sie hat sogar auch, ich weiß nicht, ob es auf dem Weg war oder noch davor beim Vorbesprechen auch gesagt von denen, ja, aber also da werden ihre Schuhe danach aber nicht mehr so sauber sein wie jetzt. Oder irgendwie so einen Spruch gebracht, ne? Also hat sich dann schon gedanklich damit beschäftigt, dass wenn ich da reingehe, dass dann meine Kleidung oder meine Schuhe irgendwie dreckig werden. Und ich habe schon auch gemerkt, das habe ich häufiger gehabt, auch wenn es darum ging, mal einen Spaziergang mit Patienten zu machen. Wir sind irgendwo durchgelaufen, es war irgendwo Matsch, es war schlechtes Wetter. Oder die 100. Frage, darf ich eine rauchen? Ja, meine Fresse, natürlich kannst du eine rauchen, wenn wir beim Spaziergang irgendwie, wenn wir ein Gespräch beim Spaziergang machen. Das sind so Kleinigkeiten, was alles so Beziehungstests sind.
Ja, ja.
Also machst du dich für mich schmutzig, ne, im übertragenen Sinne oder auch im realen Sinne? Und was ist jetzt hier gerade die Priorität? Und da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Es gab so ein paar Situationen auch mit dieser Patientin, wo das so war. Und da hatte ich natürlich dann auch in anderen Situationen einen Beziehungskredit und einen Vertrauensvorschuss, weil sie wusste, wenn ich in gewissen Dingen dann sage, nein, also das ist absolut keine Option, da stehe ich nicht hinter, dann wusste sie auch, das sage ich nicht einfach so, weil das irgendein Lehrbuch gesagt hat, sondern weil das wirklich meine Haltung ist. Und das, denke ich, was ganz wichtig ist, weil ich habe schon häufig erlebt, dass Patienten, die sind da ja genauso schlau wie wir und die sagen dann oft, ja, steht es in ihrem Lehrbuch oder was? So, und dann sage ich, nee, sagt mir der gesunde Menschenverstand, dass es gerade eine scheiß Idee ist. So. Und die wollen schon wissen, ob man einfach Schema F abspult oder ob das was mit der Mischung aus therapeutischer Haltung, Know-how und aber auch einfach Menschlichkeit ist.
Ja, absolut. Also kann ich nur zu 100% so unterschreiben. Und ich meine, es macht ja total Sinn, wenn wir uns selbst mal in die Klientenrolle reinversetzen. Was für eine Therapeutin oder Therapeuten würden wir denn wollen? Jemand eben, der bereit ist, sowas mit einem zu unternehmen, auch irgendwie sich durchaus mal irgendwie so ein Abenteuer reinzubegeben, auch wenn es natürlich im professionellen Rahmen ist. Oder eben jemand, der sowas nicht macht und der irgendwie dann doch sehr distanziert ist. Natürlich ist es super wichtig, dabei trotzdem irgendwie den professionellen Rahmen zu halten und jetzt nicht in irgendeiner Form grenzüberschreitend zu sein oder sich zu sehr irgendwie da in den Fall zu verlieren. Aber dafür, und das wäre vielleicht auch so noch was ich sagen würde, wenn ihr jetzt, ich meine, du Arme, warst ja damals erst 5 Monate in dem Job und wirklich ganz, ganz neu dabei. Und wenn ihr jetzt angehende Behandlerin oder generell Fachpersonal seid und vor einer ähnlichen Situation steht, würde ich auch sagen, Austausch mit Kolleginnen, Kollegen oder anderen Leuten ist auch immer hilfreich, um vorher zu gucken, ist das was jetzt therapeutisch Sinn ergibt, was mich vielleicht Überwindung kostet und so auch nicht im Lehrbuch steht, aber letztlich mich in meiner persönlichen Weiterentwicklung und vor allem den Patienten auch weiterhilft? Oder ist es jetzt wirklich eine Scheißidee, die man nicht machen sollte? Da macht es ja total Sinn, wie du es ja auch letztlich gemacht hast. Du hast ja den Oberarzt, also deinen Vorgesetzten, mit ins Boot geholt, der auch anscheinend mitentschieden hat, ja, wir machen das jetzt. Da würde ich auch immer zum Austausch raten, dass ihr die Entscheidung nicht alleine treffen müsst, gerade wenn ihr vielleicht wirklich noch ganz am Anfang eurer Laufbahn da steht.
Ja, und auf jeden Fall aber auch darauf achten, mit wem man das bespricht. Also ich finde auch immer wichtig, dass man es mit verschiedenen Personen bespricht, von denen man weiß, dass es unterschiedliche Charaktere oder Haltungen irgendwie da sind, weil ich musste mich schon auch für viele Dinge damals, gerade bei der Pflege, rechtfertigen, weil wir damals so eine Zusammensetzung hatten von vielen so Alteingesessenen, die halt gesagt haben, ach, das bringt doch alles nichts und so. Und da habe ich bewusst auch mit verschiedenen Leuten gesprochen und da hatte auch wirklich je nach Haltung, Generation, Einstellung, gab es unterschiedliche Sichtweisen. Und das Gleiche habe ich natürlich auch beim Oberarzt gemacht oder auch innerhalb der psychologischen Berufsgruppe hatte ich dann eine Ansprechperson, wo ich dann so Sachen immer wieder auch besprochen habe, um mir mit der Zeit meine eigene Haltung auch irgendwie bilden zu können und nicht irgendwie Gefahr zu laufen, dass ich einfach zu sehr das innerlich nachplappere, was jetzt die eine Person, mit der ich mich besprochen habe, denkt. Weil wenn es danach gegangen wäre, hätte ich ganz schön viele Dinge nicht getan.
Ja, sehr guter Punkt, dass man sich so langsam wirklich seine eigene therapeutische Identität aufbaut, indem man sozusagen viel ausprobiert und wirklich sich viele verschiedene Meinungen und Haltungen anhört und guckt, was für einen selbst am besten passt. Natürlich immer mit Grenzen. Also es gibt ja sowas wie Kunstfehler eben. Würde niemandem raten, das, was du gemacht hast, jetzt völlig allein zu machen. Generell alles, was so Depots aufheben oder so angeht, würde ich immer sagen, das mit sich allein und dem Klienten ausmachen, wäre in dem Fall wirklich ein Kunstfehler rein rechtlich auch.
Ja, oder auch, das ist auch was auf jeden Fall die Patientin hätte bringen können, in dem Moment, wo wir da stehen, dann zu sagen, darf ich noch einen Abschiedskonsum machen? Darf ich noch einen halben Joint rauchen? Oder kann ich noch einen Schluck aus der Flasche nehmen, nur so als letzten? Also so konsumieren in meiner Anwesenheit, so als Abschied, das zum Beispiel wäre auch etwas, was No-Go wäre. Das klingt jetzt so klar, aber es gibt Situationen, wo man selber dann denkt, naja, aber ich kann verstehen, ne, dass sie das vielleicht nochmal ein letztes Mal machen will. Und meine Fresse, dann ist es halt dieses ein letztes Mal. Also man kann schon in Situationen kommen, wo man sich dann selber nicht sicher ist. Aber da würde ich sagen, klare Haltung, kein begleitetes Konsumieren, sage ich da immer. Es muss schon irgendwie einen Sinn und Zweck haben. Genau. Und halt, dass man bei Suchtpatienten einfach ganz klar sagen muss, da kann man nicht immer nur irgendwie nach Schema F gehen. Mhm. Da muss man auch so ein bisschen abweichen.
Finde ich ein wunderbares Schlusswort. Hast du von deiner Seite noch was zu deiner Anekdote, was du noch wichtig findest, in dem Rahmen nochmal zu erörtern?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Wir können zu deinem Punkt übergehen.
Alles klar. Tatsächlich eine andere Story. Vielleicht auch ganz cool, dass es so ein bisschen zwei verschiedene sind, was die Anekdoten auch trennt. Ich finde, wie gesagt, du hast dich hier absolut mutig und cool verhalten. Bei der folgenden Anekdote werdet ihr sehen, bin ich so ein bisschen der Trottel. Und ich komme da nicht so gut von weg, aber das muss auch mal sein. Und zwar, bei mir begab es sich so, dass ich auch, da ist es ähnlich, auf einer Drogenentzugsstation damals gearbeitet habe, allerdings auf einer offen geführten. Und wie in allen Krankenhäusern gibt es dort regelmäßig 2-3 Mal am Tag Übergaben, wo die sozusagen Schicht, die Feierabend hat, der neuen Schicht eben Infos gibt über alle Patientinnen und Patienten, die gerade in Behandlung sind, damit die neue Schicht einfach weiß, was gerade up to date ist und worauf sie achten sollen. Und an dieser Übergaben nimmt vor allem die Pflege teil, die in diesem Schichtsystem arbeitet. Aber da war auch die Regel, dass alle anderen Berufsgruppen, die zu dem Zeitpunkt da sind und Zeit haben, bitte auch teilnehmen, was ja Sinn macht, dass einfach das multiprofessionelle Team da ist und alle quasi gegenseitig sich auf den neuesten Stand bringen. Und ich war immer mittags bei den Übergaben dabei, vom Früh- auf den Spätdienst. Und wie alles im Krankenhaus müssen natürlich auch Übergaben dokumentiert werden. Und natürlich auch nicht mit Hand und Papier zum Glück, sondern direkt in dieses digitale Patientenmanagementsystem, wo quasi die digitalen Patientenakten sind. Und das habe ich immer tatsächlich ganz gerne gemacht. Ich saß dann häufig bei den Übergaben da und habe quasi abgetippt, was da zu den Patienten besprochen wurde. Das hat immer so gut lang geklappt, bis es irgendwie um sehr somatische oder körperliche Dinge ging, was natürlich bei einer Drogenentzugsstation immer der Fall sein kann. Da gibt es ja häufig leider gerade bei Drogenkonsum körperliche Komplikationen, keine Ahnung, bei intravenösem Konsum eben, dass Abszesse sich bilden oder ähnliches. Und da fehlt mir als Psychotherapeut oder Psychologe natürlich ein bisschen der Background. Wir im Studium haben ja anders als die Mediziner nicht so eine allgemein oder internistisch-medizinische Ausbildung, sondern ist schon, finde ich, sehr beschränkt so auf die Bereiche Psychiatrie oder Neurologie, also so Hirnanatomie oder wie Antidepressiva wirken. Sowas lernt man da schon, aber jetzt eben nichts über Dermatologie oder irgendwie Abszesse oder so. Da bin ich absolut fachfremd und musste das natürlich trotzdem dokumentieren. Und deswegen habe ich in so Fällen einfach wirklich stoisch das abgetippt, was in der Übergabe besprochen wurde. Und dann kam es dazu, dass in einer dieser Übergaben ging es um eine Patientin, die war interaktionell, also vom Zwischenmenschlichen her, nicht ganz einfach. Die hat sich häufig mit Mitpatienten angelegt und vor allem auch mit den pflegerischen Kollegen. Da gab es ganz viele Konflikte und das wurde in der Übergabe auch thematisiert. Der Frühdienst war relativ genervt von ihr und hat das auch so verbalisiert. Und dann da plötzlich Pause. Also zu meiner Verteidigung, in meiner Erinnerung war das auch nicht klar verbunden. Da war eine Pause dazwischen, woraufhin einer der Kollegen sagte, ja, die hat definitiv eine Hohlraumentzündung zwischen den Ohren. So, Punkt. Und dann ging es zum nächsten Patienten und dann ging es ja, beim Herrn Meier gab es das und das. Und da saß ich jetzt mit dieser Info und dachte so, boah, Hohlraumentzündung, das klingt irgendwie nach was Zahnmedizinischem irgendwie, aber zwischen den Ohren, ja, keine Ahnung, und hab's halt so abgetippt und dokumentiert so und mir auch nichts dabei gedacht. Und noch am selben Tag später klopft es an mein Büro und die Pflegeleitung der Station stand kreidebleich da und fragte mich völlig entgeistert, was ich denn getan hätte, warum ich das denn dokumentiert hätte mit der Hohlraumentzündung. Und ich so, ja, spannend, ne? Ich wusste auch nicht genau, was damit gemeint war und habe das dokumentiert. Und sie war so, boah, Marty, das ist quasi pflegerisches, Sprech für jemand ist völlig bescheuert. Weil was ist denn zwischen den Ohren? Das Gehirn. Und da ist jemand halt hohl. Und was die Kollegin damit sagen wollte, war quasi, dass das eine hohle Nuss ist. Und dass sie sich halt super über sie geärgert hatte. Und das stand jetzt halt so in der Patientenakte drin. Zum Glück hat das damalige System zugelassen, dass man Dinge auch wieder entfernt. Was ich natürlich gemacht habe. Aber du kannst dir vorstellen, das ist schon viele, viele Jahre her. Auch ich war damals noch nicht lange auf Station. Und noch heute, also keine Ahnung, 10 Jahre oder so später, wenn ich Kollegen von damals sehe, die erzählen diese Story jedes Mal. Es reicht das Wort Hohlraumentzündung und die grinsen natürlich, weil das natürlich sich sofort rumgesprochen hat bei allen. Und seitdem war ich für die Hohlraumentzündung damals bekannt. Ja, ich glaube, da werden die Kollegen noch in dutzenden Jahren mich darauf ansprechen.
Also das nächste Mal, wenn ich auf Station gehe, werde ich auf jeden Fall dieses Wort fallen lassen.
Dave, also das ist jetzt ein geflügeltes Wort.
Ja, das ist wirklich scheiße. Ich meine, jetzt soll es aber wahrscheinlich... Oh Gott. Martin, das ist schon wirklich richtig dumm. Aber auch warum hast du denn nicht gefragt in der Situation, was das denn ist?
Weil es so schnell zum nächsten Patient überging und es ja schon auch so ein bisschen ist, dass ich schon immer relativ viel nachgefragt habe und dachte, okay, ich werde jetzt nicht bei jedem somatischen Ding immer nachfragen. Man will sich da ja auch nicht immer als outen, als jemand so, dass man halt sozusagen ein sehr enges Gebiet hat, in dem man sich gut auskennt.
Ja, ja, ich verstehe.
Wäre auf jeden Fall die deutlich bessere. Es wäre wahrscheinlich immer noch ein Lacher gewesen, aber zumindest hätte er sich nicht offiziell so verbreitet.
Aber ganz ehrlich, ich verstehe trotzdem, also muss ich jetzt mal wirklich sagen, ich verstehe, dass du an den Zahnbereich gedacht hast. Das verstehe ich schon wirklich.
Voll,
also
ne?
Das hätte schon auch was sein können. Das verstehe ich definitiv, ja. Aber ich meine, du wirst ja wahrscheinlich die Anekdote nicht erzählt haben, um zu zeigen, wie dämlich du in dem Moment reagiert hast, sondern du wirst ja wahrscheinlich einen anderen Grund gehabt haben, warum du ausgerechnet die gewählt hast, oder?
Genau. Und da hätte ich nämlich eine Frage an dich, die mich wirklich sehr interessieren würde. Denn so lustig die Anekdote jetzt vielleicht nicht für mich, aber für andere ist, habe ich die auch deswegen gewählt, weil die, finde ich, einen Kern von gerade Suchtarbeit, aber generell von Psychotherapie trifft, wo es, finde ich, wenn man sich da mal umhört, zwei sehr rivalisierende Haltungen gibt. Und mich würde mal interessieren, wo du stehst. Und zwar gibt es ja die eine Ecke, die sagt, selbst wenn Patientinnen, Patienten, Klienten nicht anwesend sind und nicht hören, was wir sagen, ist es ultra wichtig, einen super respektvollen und wertschätzenden Ton zu haben und quasi niemals abwertend über die Leute zu sprechen, sondern eben immer so zu sprechen, so habe ich es zum Beispiel auch gelernt, als würde die Person mit im Raum stehen und würde alles hören. So. Mit der Idee, die dahinter steckt, dass man sagt, naja, abwertend über jemanden sprechen, selbst wenn diese Person nicht da ist, beeinflusst unser Handeln. Man kann es, auch wenn man das denkt, nicht gut trennen. Man kann nicht hinter verschlossenen Türen irgendwie über jemanden herziehen und irgendwie von einer Hohlraumentzündung sprechen und dann, wenn die Person da ist, irgendwie 180 Grad super wertschätzend sein. So, das ist ja so die eine Haltung. Und die andere ist, dass man sagt, naja, der Job ist so stressig, es braucht irgendwie Psychohygiene, es braucht irgendwie auch, die eigene Psyche muss irgendwie gut, muss auch geschützt werden und es ist völlig normal und in Ordnung, wenn die Person davon nicht selbst geschädigt wird, dass man auch mal, blöd gesagt, irgendwie hinter verschlossener Tür eben so einen Spruch lassen kann. So, das schadet nicht und ist sozusagen, tut irgendwie gut unter Kollegenkreis auch mal irgendwie da was flapsiger zu sprechen. So. Und wo stehst du denn da, Janina? Was würdest du denn sagen, wo findest du dich da in diesen zwei Haltungen wieder?
Puh, also Ich find's schwierig, weil sozusagen beides seine Berechtigung hat. Ich glaube, als ersten Punkt würde ich sagen, dass es sehr darauf ankommt, mit wem man dieses Gespräch führt. Also ich habe schon sehr die Erfahrung gemacht, wir arbeiten in sehr unterschiedlichen Berufsgruppen, jetzt zum Beispiel in der Psychiatrie. Und da ist es so, dass der Background, wie viel man in seiner Weiterbildung gezwungen wurde, sich mit sich selbst, den eigenen Denkmustern, den eigenen Mechanismen, wie ich mit Gefühlen, zum Beispiel Ärger auf Patienten oder Überforderung umgehe und so weiter, auseinandersetzen musste. Oder wie sehr das sowas war, was so ganz nice war, wenn man es halt gemacht hat, aber das war eigentlich nicht die Kernaufgabe. So, und das würde ich sagen, sind ja schon Sachen, die gerade so bei der pflegerischen und sozialarbeiterischen Berufsgruppe weniger im Vordergrund sind. Bei den Ärztlichen sollte es theoretisch so sein, da habe ich das Gefühl, kommt so sehr auf das Institut drauf an, wie ernst das genommen wird. Und da finde ich, merkt man halt schon einen Unterschied, ob ich mir jetzt sicher sein kann, als wenn ich jetzt zum Beispiel das Gefühl habe, ich muss mal kurz Dampf ablassen und sagen, Alter, geht die mir auf den Sack. Wirklich. Ich würde die am liebsten mal klatschen, einfach nur. Ja. Wenn ich sowas sagen würde, ob dann das Gegenüber weiß, dass ich gerade aus so einem Gefühl der Hilflosigkeit, weil ich so alles gerade versucht habe, was geht, aber gerade an meine Grenzen komme und es am heutigen Tag in Kombination mit meiner eigenen Verfassung halt jetzt einfach mal eine Grenze ist und ich das sozusagen hier rauslasse, um mich danach wieder professionell verhalten zu können und es nicht an dem Patienten auszulassen, dann, wenn ich weiß, dass die Person das weiß, dann ist es, finde ich, okay, in einem gewissen Maße. Dazu komme ich gleich noch. Aber dann finde ich, ist es okay, weil dann ist klar, es geht hier um Psychohygiene. Das ist genauso wie, jetzt anderes extremes Beispiel, wenn Eltern zu Freunden sagen, ich würde ihr gerne den Hals umdrehen. Dieses kleine Miststück, ja, ich schmeiß die gleich zum Fenster raus, wenn die noch einmal meinen Nagellack umstößt. Keine Ahnung was, ja. Natürlich möchte man sein Kind nicht umbringen. Man möchte auch nicht das Kind aus dem Fenster schmeißen, aber ein Teil möchte das mal zwischendrin. Und das ist okay, ja. Aber wenn man das sozusagen einmal irgendwo rausgelassen hat und man weiß, dass die andere Person nicht denkt, dass man es ernst meint, dann ist es einfach nur einmal Psychohygiene. So. Wenn das aber nicht sicher ist, dann finde ich, muss man sozusagen sehr drauf aufpassen. Und mit nicht sicher meine ich sowohl in die Richtung, dass es das Gegenüber nicht richtig einordnen kann, weil das Gegenüber dann sozusagen es als Einladung sehen könnte, einfach immer über, auf die Art und Weise über Patienten zu reden. Und auch, wenn man selbst das nicht genug reflektiert hat. Also im Sinne von, wenn ich jetzt nur noch auf so eine Art und Weise über Patienten spreche und nicht selber reflektiere, ist es jetzt meine eigene Hilflosigkeit, ist es vielleicht auch mein eigener Schlafmangel und es ist eigentlich was, was im Störungsbild der Person halt einen Platz hat und die Person es gerade nicht anders kann, dann ist es, finde ich, dann ist es eine sehr gefährliche Sache. Weil da würde ich dir auf jeden Fall recht geben, das bleibt atmosphärisch im Raum, das bleibt was, was man mitträgt und das bleibt was, was man auch in die Patientenbeziehung mit reinbringt, ohne dass man es selbst vielleicht merkt, aber die Patienten spüren das. Und die reagieren dann halt vielleicht einfach abwehrend oder aggressiv, weil sie da was spüren. Und dann wird erst recht drauf rumgehauen, weil man sagt, ja, die verhält sich ja schon wieder so. Weißt du, ich meine?
Voll. Und ich würde mich tatsächlich auch anschließen. Also ich habe das auch deswegen hier reingebracht, weil ich die Frage eben auch selber super schwierig finde und da irgendwie lange geguckt habe oder auch heute immer noch gucke, wie ist da eigentlich meine Haltung zu. Und ich finde auch, was vor allem, was du jetzt zuletzt gesagt hast, wenn ich mir Teams angucke, die ich kennengelernt habe, die wirklich leider hinter verschlossenen Türen auch einen sehr abwertenden Umgangston mit ihren Klienten haben und wirklich häufig sehr herablassend über die sprechen. Ich habe noch nie erlebt, dass das ein Team war, wo dann die Patientenarbeit gut geklappt hat tatsächlich. Also wie du sagst, es überträgt sich. Und das leider eben auch speziell im Suchtbereich. Denn es gibt ja kaum eine andere Patientengruppe, wo so viele Vorurteile, Klischees, Abwertungen im Raum stehen. Und ich habe leider schon immer mal wieder im Laufe der Jahre Teams kennengelernt, wo ich mich fast gewundert habe, dass die im Suchtbereich arbeiten, also freiwillig, weil die wirklich häufig so negativ über die Leute gesprochen haben und als Beispiel gesagt haben, der wird das eh nicht packen. Und dann haben die Leute es auch häufig nicht gepackt. Und da gibt's ja auch echt spannende Studien zu, dass zum Beispiel Lehrer bei, also dass Schüler bei Lehrern, die schlecht über sie denken, wirklich schlechtere Noten schreiben, als bei Lehrern, die ein anderes Bild haben. Die Leistung ist völlig identisch. Was sich in diesen Studien nur unterscheidet, ist die Haltung der Lehrer über ihre Schüler. Und die entscheidet mit darüber, wie die Schüler in der Schule abschneiden. Und das macht total Sinn, dass das im klinischen Kontext auch so ist, dass wenn das Behandlungsteam sagt, das taugt nichts und das wird zu nichts führen, dass sich das auch überträgt auf die Leute und dass du quasi von dem sozusagen, im Englischen gibt es ja diesen Begriff des Locker-Room-Talks, also die, mit der Idee, wie Jungs irgendwie in ihren Umkleidekabinen irgendwie sprechen, so, dass du das nicht trennen kannst von irgendwie, wie dann aber auch der Kontakt in der Außenwelt ist so.
Ja, also das würde ich sofort, glaube ich, dass diese Studie mit den Lehrern und den Schülern da, das würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Und ich finde auch, ich habe gerade nochmal so überlegt, was mache ich denn, wenn ich Patienten habe, bei denen ich glaube, das wird nichts. Ne? Also das klappt nicht mit der Abstinenz jetzt gerade. Weil das hat man natürlich, ne? Also es ist auch gerade mit steigendem Erfahrungsgrad, dass man Leute sind irgendwie zum Entzug da oder Tagesklinik oder auch ambulant und man denkt sich, nee, das ist gerade nicht der Zeitpunkt, ne? Oder du willst nicht oder was auch immer. Da glaube ich, da habe ich mir schon angewöhnt, möglichst nah an der Wahrheit zu bleiben, ohne zu demotivieren. Also eher dann zu benennen, was mir zum Beispiel auffällt, was mir Sorgen bereitet, weshalb ich das als kritisch sehe, dass das klappt mit einer Abstinenz, was sie verändern müssten aus meiner Sicht, damit da Chancen zu bestehen. Und dass ich es schade fände, wenn sie sich selber frustrieren, wenn es dann nicht klappt und sich dann einreden, das wird bei mir nie klappen, dabei hat es an A, B und C gelegen. Also dass ich sozusagen mein Gefühl von, es wird nicht klappen, umwandle in, was kann ich für eine Rückmeldung geben, die die Chance erhöht, dass es klappt und dass es vielleicht so ein Weckruf sein kann, weißt du,
ja,
ich meine?
Ja, total.
Und das könnte ja eine Möglichkeit sein, so ein bisschen dieses eigene Gefühl von, okay, das und das will ich jetzt gerade nicht mehr investieren in die Zusammenarbeit, weil ich glaube, dass es das nicht bringt. Und auch ein bisschen eine Frustration, dass man sich vielleicht anders wünschen würde, aber das halt in den Kontakt zu bringen, dass es authentisch ist, aber halt auch dazu führen könnte, dass das Gegenüber merkt, okay, die Person lügt mich nicht an, es könnte einfacher für sie sein, die Person macht sich gerade die Mühe, mir eine unangenehme Rückmeldung zu geben und sie wirkt aber trotzdem menschlich authentisch so, als würde sie mir was Gutes wünschen. Weißt du, ich meine, das ist ja, finde ich, so ein großer Unterschied zwischen man lästert ab und es ist so ein Gefühl von man wünscht der Person nichts Gutes. Also da geht's nur um dieses, ach, du bist doch scheiße. Ja, das ist, finde ich, ein Unterschied, als zu sagen, wissen Sie, das ist für mich schon auch ganz schön frustrierend, wenn wir irgendwie 3-4 Gespräche reden, wir über das und das und Sie sagen, helfen Sie mir, Sie müssen doch das und das machen. Und ich sage Ihnen, naja, aus meiner Sicht, ne, ist das und das und das nötig. Und Sie machen aber gar nichts, legen das Ärmchen in die Sonne, wie eine Kollegin immer so gerne sagt, und machen mir dann einen Vorwurf, dass es nicht besser wird. Das ist frustrierend für mich.
Ja.
Ne? So.
Absolut. Und ich, um noch sozusagen eine Ebene höher zu gehen, ich glaube, du hast es auch schon mehrfach gesagt, das Zauberwort hier, um irgendwie dieses Dilemma aufzulösen, ist wirklich das Wort Reflexion. Denn ja, es macht ja auch keinen Sinn, stoisch zu sagen, ich muss positiv über Leute reden und dann sitzt man in der Übergabe und sagt so, oh, alles chillig und ich weiß gar nicht, was ihr habt, klappt doch super und man fühlt sich mega überfordert. Die Gespräche sind anstrengend, man nimmt das Gespräch mit nach Hause, man fühlt sich irgendwie nicht wohl, man fühlt sich abgewertet. Dafür ist ja ein Team auch da und solche Übergaben, um das zu verbalisieren und hey, wir alle kennen das, wie entlastend das ist, wenn die Kollegen dann auch sagen, boah, mir geht's genauso und boah, krass, ich hätte auch nicht gewusst, was ich da sage und boah, ich krieg das mit der Person irgendwie auch nie hin, auf eine gute Ebene zu kommen. Das ist ja wirklich Psychohygiene pur, aber ich finde es einen Unterschied eben zu sagen, boah, ich finde es super schwierig mit der Person, ich habe das Gefühl, die wertet mich immer ab, ich habe das Gefühl irgendwie, ich kann da nichts richtig machen, ich habe das Gefühl, die Person versteht mich manchmal auch irgendwie bewusst falsch, als irgendwie zu sagen, so boah, ich hasse die und ich bring die jetzt um oder irgendwie so. Und eben, wie du selbst sagst, wenn man so merkt, dass man in so einem Modus ist, zu hinterfragen, was macht man da eigentlich gerade, aus welchem Antrieb heraus macht man es so. Und was ich da ganz nett finde, ich war mal bei einem Team im Stationsstützpunkt, was leider wirklich große Probleme mit diesem Thema hatte, die wirklich so eine Dynamik entwickelt hat, dass so wirklich was sehr Patientenabwertendes war. Und die hatten, wahrscheinlich hatten die das in irgendeiner Supervision mal besprochen, in ihrem Stationsstützpunkt Formulierungshilfen hängen, wo dann eben sowas stand wie, ich finde, Patient X hat sich heute bemüht, das gut zu machen und so. Und das fand ich eigentlich eine ganz nette Idee. Es wirkte natürlich so ein bisschen gestellt und erstmal weird, aber einfach so als Erinnerung, so hey Leute, benennt auch mal das Positive oder habt das einfach auf dem Schirm, dass ihr euch nicht in so einer Abwertungsdynamik verliert.
Ja, absolut. Da muss ich auch gerade dran denken, diese Grundannahmen und Haltungen von der DBT, also die dialektisch-behaviorale Therapie für Borderline-Patienten, da gibt's ja auch so ein paar, ich glaube, Annahmen sagt man dazu. Ich habe gerade vergessen, was
Annahmen
für Worte
richtig
benutzen. Annahmen, genau.
Ja.
Und da ist doch auch eine Annahme, dass die Patienten sich Mühe geben.
Ja, genau. Das sind so diese Borderline-Patienten, haben es schwieriger als andere quasi. Und dazu gehört eben auch, jeder Borderline-Patient gibt sich Mühe. Aber ist einfach ein hartes Los und keine leichte Geschichte, damit gut umzugehen. So.
Genau. Und das, finde ich, ist so ein Satz. Der ist so simpel, aber der hat so viel Gewicht. Ne?
Ja,
also das kann man ja auch übertragen, ne? Auch auf Suchtpatienten. Sich erstmal die Annahme zu haben, dass die Person sich Mühe gegeben hat.
Ja, ja.
Und dass es sein kann, dass obwohl sie sich Mühe gegeben hat, es trotzdem noch in einem Maße herausfordernd war. Ne? Da kann man auch sagen, statt anstrengend, herausfordernd, ne? Dass man irgendwie drüber sprechen muss und Dampf ablassen muss. Aber dass man von der Basis her erstmal nicht davon ausgeht, die Person tut Dinge, um mich zu nerven.
Ja.
Und das, finde ich, ist häufig auch so ein Problem, so ein Grundansatz, auch gekoppelt mit der Einstellung, ich komme in den Dienst und die Patienten haben dafür zu sorgen, dass ich einen einfachen, entspannten Dienst habe. Das ist auch was ich sehr häufig erlebe.
Ja.
Da muss ich sagen, kriege ich richtig Pest, weil ich sage dann immer so, das klingt so dumm, aber wir sind Dienstleister übrigens. Unser Job ist es, den Patienten möglichst die Basis zu bieten, dass sie einen guten Tag oder eine gute Behandlung haben. Nicht andersrum. Wir werden dafür bezahlt, unser Know-how zu verwenden, plus unsere menschliche, emotionale Intelligenz, sage ich jetzt mal, dass wir alles tun können, dass die Patienten von der Behandlung profitieren und es ihnen besser geht. Das heißt nicht, dass wir ihnen alles hinterher tragen oder in den Arsch stecken, aber das ist unser Job und nicht, die müssen es uns einfach machen. Und ich finde, alleine schon mit der Haltung verändert sich ja was, ne? Da kann man sich zum Beispiel auch fragen, was habe ich denn heute dazu beigetragen, dass die Person sich vielleicht auch so verhalten hat?
Ja, total, weil das wird häufig leider übersehen, was man auch mit dem eigenen Verhalten als Behandler oder als Fachpersonal dazu beiträgt, dass es anstrengend wird. So. Und eine andere Therapieschule ist ja das Motivational Interviewing, wo ich großer Fan von bin. Und da ist eine Grundhaltung so Widerstand, also dass jemand quasi nicht motiviert ist oder nicht das macht, wo man als Fachpersonal sagt, Mensch, das wäre doch jetzt richtig, ist immer mitbedingt oder auch, die sagen sogar hauptsächlich bedingt, durch das Verhalten des Gegenübers, des Fachpersonals letztendlich. Und dass es sozusagen immer ein Zusammenspiel aus beidem ist. Und ein Satz, du hattest schon guten gebracht, der mir auch immer noch hilft oder den ich immer gern weitergebe, ist auch, dass man Mensch von Verhalten trennt in so Fällen, was ja Beispiel im Demenzbereich ganz wichtig ist, dass das, was irgendwie den Umgang häufig mit Demenzpatienten, Patientinnen so anstrengend macht, das ist nicht der Mensch, sondern das ist die Krankheit Alzheimer oder eine andere Form von Demenz, die eben einfach mit Symptomen, die mit Verhalten einhergeht, die als sehr anstrengend erlebt werden können. Aber das macht der Herr Meier nicht absichtlich, um einen zu ärgern, so, sondern er als Mensch ist erstmal davon losgelöst von diesem, sage ich mal, krankheitsbedingten Verhalten.
Ja, absolut. Und deswegen finde ich es zum Beispiel auch nicht richtig, dass zum Beispiel in der Ausbildung, in der pflegerischen Ausbildung, also ich weiß, da hat sich auch vieles verändert, deswegen bin ich jetzt nicht mehr so aktuell drin, wie das aktuell ist, aber ich finde, dass auch in der Ausbildung, wenn man in der psychiatrischen Pflege dann arbeitet, mit drin sein muss, dass man die Störungsbilder einmal alle im Grundprinzip gelernt hat. Ich finde, das muss sein. Also man muss sozusagen, man muss gewisse Grundprinzipien kennen und vielleicht auch die typischen Mythen oder sowas, ja. Also alleine, was das bei der Borderline-Störung bringen würde, ne? Oder bei Sucht, also diese Klischees von du darfst sie nicht verarzten. Das ist agieren, weil sie ist ja Borderlinerin. Also, ne, wie oft ich diesen Satz schon höre, da ist gefühlt ein ganzer Aufsatz wurde mir mitgeteilt mit diesem Satz. Und ich sage dann immer, okay, sie ist Borderlinerin. Und? Was genau heißt es jetzt? Was willst du mir jetzt sagen? So?
Voll, ja, ja.
Und das ist halt, finde ich, was da werden auch ein Stück weit, finde ich, manchmal die Berufsgruppe auch alleine gelassen, weil man nicht erwarten kann, dass sie sich das selber alles irgendwie drauf schaffen und dann auch noch wissen, was lesen sie dann, ne? Und was ist nicht so detailliert, weil es eigentlich für andere Berufsgruppen ist und so. Das finde ich jetzt nicht fair, weil man braucht schon, das ist ja ehrlicherweise was uns auch erleichtert hat, je mehr man über ein Störungsbild weiß und je mehr man weiß, was ist der gute Grund hinter dem und dem Symptom oder dem und dem Verhalten, desto eher kann man auch abstrahieren, dass es da nicht um den Menschen geht, sondern um das Verhalten, was ein Versuch ist, mit irgendwas umzugehen oder irgendwas auszuhalten.
Ich muss gerade total innerlich schmunzeln, weil das, wir haben nie drüber gesprochen, aber genau das, was du gerade gesagt hast, ist gerade ein Projekt bei meiner jetzigen Arbeitsstelle. Wir erstellen das gerade für alle neuen Kolleginnen und Kollegen, die bei uns anfangen, so ein Leitfaden quasi, was im Umgang mit verschiedenen Patienten, die verschiedene Störungsbilder haben, was man fachlich wissen muss. Als Beispiel eben, dass jemand mit schwerer Depression, wenn man da eine gute Idee hat und die Person sagt, nee, ist überhaupt keine gute Idee, dass das auch nicht persönlich ist oder dass es keine gute Idee ist, sondern dass da häufig eben auch die Depressionssymptomatik draus spricht, dass das dazugehört, dass Menschen mit schwerer Depression einfach von so einem negativistischen Denken heimgesucht werden und auch das nicht bös gemeint ist oder gegen die Person, sondern dass das zu einer Depression dazugehört, wie eben irgendwie das Niesen zum Schnupfen so. Und genau das, zu dem Schluss sind wir nämlich auch gekommen, dass es da wirklich um einfach auch viel Wissen geht, was verschiedene psychische Störungsbilder so mitbringen und wie man das auch sozusagen, wie man das im täglichen Miteinander erlebt, aber dass es eben in der, also eigentlich nie böse Absicht ist und dass da eben ganz, ganz viele Klischees und Vorurteile auch im Raum sind. Und genau, was du sagst, auch nochmal, würde ich auch nochmal unterzeichnen, weil ich gemerkt habe, dass wir gerade in der Folge jetzt viel auch über pflegerische Kollegen sprechen. Ich glaube, wenn wir was kritisieren, dann definitiv die Ausbildung, wie sie zumindest früher war. Und ich habe auch den Eindruck, da tut sich viel. Und eben, du sagst es, bei uns ist es ja auch so, wenn das einfach Inhalte sind, die man nicht geboten bekommt von der Stelle, von der man sie bekommen sollte, kann man niemandem einen Vorwurf machen, wenn man diese Dinge einfach nicht weiß. Also woher soll es kommen, so, wenn es einem nicht gesagt wird?
Ja, absolut. Und ich finde aber, dass es auch auf die Kollegen im sozialarbeiterischen Bereich zutrifft, wenn man jetzt mal nicht nur von denen ausgeht, die jetzt vielleicht in der Klinik arbeiten, sondern viele arbeiten ja auch irgendwie in Betreuungsformen, ne? Da macht es einen riesen Unterschied, was du im Alltag mit denen an Arbeit leisten kannst, bei was für Sachen die vielleicht überfordert sind, bei was sie Unterstützung brauchen, bei was sie Grenzen brauchen, wie auch immer. Da macht es auch einen Unterschied, was für ein Erkrankungsbild es ist. Und da finde ich, wird es auch, werden die einfach da auch sehr viel alleine gelassen. Und das wäre ja auch so ein Ziel, ja, auch von unserem Podcast, dass wir gerne versuchen wollen, auf eine halt nicht so langweilige und trockene Art und Weise, wie es jetzt vielleicht ein Buch wäre, dafür zu sorgen, dass man innerlich ein Bild davon hat, auf was muss man gucken, ohne dass man sich jetzt 1000 Bücher durchliest.
Ja, so. Ja, gut. Und vielleicht als letzter Punkt, wenn ihr Betroffener oder Angehöriger seid, die einfach noch nicht, also die nicht in dem Bereich arbeiten, vielleicht kurz noch zur Entwarnung, wenn ihr da jetzt sitzt und sagt, oh Gott, wenn ich ja in einer Klinik bin oder in Behandlung, was wird denn über mich geredet, wenn dann wirklich die Tür mal zu ist und die ihre Übergabe machen? Da vielleicht nur einmal zur Einordnung, dass das wirklich 99% relativ schnell, effizient und trocken vonstatten geht und es dann so heißt, ja, Frau Meier war heute so und so entzügig, hat die und die Medikation gebraucht, morgen Termin beim Sozialdienst, da ist die Perspektive so und so und Entlassung am 30.04. so und das ist die Übergabe und dass sowas wie die Hohlraumentzündung eher die Ausnahmen sind, wenn es wirklich da zwischenmenschlich irgendwas Auffälliges gibt. Aber dass es zumindest in den Bereichen, in die ich bisher reingeguckt habe, nicht so ist, dass man sich da, glaube ich, als Klient, Klientin groß Sorgen machen würde, dass man da auseinandergenommen wird hinter dem Übergabevorhang sozusagen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, ich glaube, es gleicht sich auch ein bisschen aus, was vielleicht manchmal bei uns als Personal gelästert wird. Also ich will auch nicht wissen, wie oft da schon irgendwie Beschimpfereien gelaufen sind. Aber ich finde, man hat auch immer das Recht als Patientin oder als Patient oder auch als Angehörige, wenn man das Gefühl hat, dass da in irgendeiner Form ein Verhalten passiert oder auch wenn es nur ein respektloser Umgang ist, ne, das anzusprechen und zu benennen. Also ich würde schon raten zu sagen, ja, die dumme Kuh verhält sich, als wäre sie was Besseres. Das ist immer ein bisschen schwierig und unspezifisch. Aber wenn man da das Gefühl hat, da ist irgendwas nicht in Ordnung, finde ich es wichtig anzusprechen, weil es kann sein, dass es, ne, wenn es in dem Moment so war, dass dann die Kollegen auch sagen würden, ja, das kann ich nachvollziehen und so, und dass es dann intern geklärt wird. Also ich finde, man sollte immer sein Recht auch wahrnehmen, so Dinge anzusprechen. Das finde ich noch einen wichtigen Punkt. Und vielleicht noch mal als Erklärung, warum wir jetzt auch über dieses Thema, also auch im Kontext Sucht gesprochen haben, weil das ist ja eigentlich etwas, was ja auf alle Bereiche zutrifft, ne? Also egal welche Station oder welche Teams sozusagen. Auch da wieder finde ich aber, es ist eben nicht nur so, dass jemand dann eine Erkrankung hat oder eine Persönlichkeitsstruktur, die vielleicht Symptome oder Schwierigkeiten hervorbringt, sondern sie haben zusätzlich auch noch eine Suchterkrankung. Das heißt, es gibt Depression plus Suchterkrankung, es gibt Angst plus Suchterkrankung, PTBS, irgendwelche Persönlichkeitsstörungen plus Suchterkrankung. Das heißt, noch mehr Potenzial, dass es irgendwie knallen kann oder dass es zwischenmenschlich Schwierigkeiten gibt, aber auch auf der Seite der Betroffenen noch mehr Überforderung, sich in irgendeiner Weise so zu verhalten, dass es normal genug ist, was sozusagen von einem erwartet wird. Und wenn man dann nach oben drauf packt, dass die Person vielleicht gerade sich im Entzug befindet, ja, was man sich ungefähr so vorstellen kann, weiß ich nicht. Ich habe sie jetzt gerade noch so frisch im Kopf, weil ich jetzt gerade mal wieder länger krank war. So nach der dritten, vierten Nacht in Folge, wo man erst um 6 Uhr morgens einschläft im Sitzen, weil der Husten so schlimm ist, da ist man irgendwann nervlich so runter, dass man einfach, also dass einfach gar nichts mehr geht. So. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man ist auch noch im Entzug, man hat zusätzlich psychische Belastungen, die sehr ausgeprägt sind. Und dann ist man in so einem Stationssetting, wo dann irgendwie noch 15, 20 andere von dieser Sorte sind, wo du nicht weißt, rastet der gerade aus, heult die gerade und erzählt sozusagen, dass sie eigentlich nicht mehr leben will. Der Dritte redet mit sich selbst und die Pflege wirkt, als würde sie irgendwie, keine Ahnung, was gerade Besseres zu tun haben. Und die Ärzte machen sowieso nicht die Tür auf. Ja, so. Also man muss es auch mal so ein bisschen im Kontext sehen. Das ist einfach eine Kombination an Belastungen, die in Summe einfach dann häufig nochmal höher ist, als wenn man in Anführungszeichen nur eine psychische Erkrankung hat. Ja, und die Vorurteile gegenüber Sucht kommen halt einfach noch oben drauf. Also es gibt ja kaum einen Diagnosebereich, wo es eigentlich gesammelt nur negative Vorurteile gibt. Ja, bei den anderen ist es wenigstens so, da gibt's negative und positive. Ja, welche, die einen mitfühlen lassen und welche, die einen vielleicht nerven oder wo man schlechte Erfahrungen hat. bei der Sucht gibt's eigentlich in der Regel nur Negative. Und wenn man dann nicht auch noch in das Raster fällt, dass man einfach so ein netter Alki ist und dann erinnert es einen irgendwie an den eigenen Onkel oder was auch immer, ja, sondern man trifft auch noch irgendwelche Substanzen, die gesellschaftlich abgelehnt werden, hat man erst recht die Arschkarte gezogen. Und deswegen ist es nochmal so besonders wichtig, weil es unserer Erfahrung nach noch mehr prädestiniert dafür ist, dass man zu sehr in so ein abwertendes Sprechen gelangt und dann wirklich auch so Sachen sagt wie, ach, diese Junkies gehen mir auf den Keks oder wir sind hier kein Drogenumschlagsplatz, ja, dann soll sie doch ihren Stoff irgendwo anders nehmen und wenn sie halt nicht will, dann soll sie sich halt den goldenen Schuss geben und so ein Scheiß, ja. Das ist einfach nochmal mehr die Gefahr dafür und wir sagen halt schon ganz klar, wenn man sagt, ich arbeite im psychiatrischen Bereich, dann ist man verpflichtet zur Selbstreflexion, dass man seinen eigenen Scheiß nicht an den Patienten auslässt.
Starkes Statement. Würde ich einfach wirklich gern so stehen lassen. Ich habe da nichts mehr zu ergänzen. Sämtliche Punkte, die ich mir überlegt habe, hast du super abgehakt. Und genau, vielleicht zum Abschluss nur noch die Info. Ihr habt auch jederzeit recht, eure sämtliche Unterlagen aus der Patientenakte auch darin Einsicht zu erhalten. Genau, und wenn ihr da irgendwas von Hohlraumentzündungen lesen würdet, wisst ihr, da war ein Psychologe, der keine Ahnung von somatischen Dingen hat am Start. Und genau, hat euch das diagnostiziert. Genau, hast du noch was zu ergänzen?
Nee, sorry, ich hatte jetzt voll den Monolog. Jetzt ist jetzt gerade wieder mein Rage-Time gestartet. Voll,
aber wie gesagt, ich kann natürlich nicht für die Zuhörenden sprechen, aber ich fand's stark und ich fand dabei echt alles dabei, was das Thema eigentlich gut abrundet und was ich euch auch genauso mitgeben würde, eben wenn ihr in dem Bereich arbeitet, wie ihr euch hinter verschlossenen Türen verhalten solltet, wenn ihr über Patientinnen oder Klienten sprecht. Genau, was ihr natürlich auch noch machen könnt, neben Einsicht in eure Patientenakte nehmen, ist unserem Podcast zu folgen. Das geht, wenn ihr das nicht schon tut, das geht beispielsweise bei Instagram, da informieren wir immer über alle aktuellen Folgen, da teilen wir auch sonst Inhalte, die zu unseren Schwerpunkten passen. Folgt uns da gerne, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Unsere Website www.suchtgespräche.de ist auch immer ein Anlaufpunkt, wo ihr alles über unseren Podcast findet, inklusive aller bisher erschienenen Episoden. Und wir freuen uns, wie gesagt, auch immer über Feedback, über Folgenwünsche, über Kritik und info@suchtgespräche.de. Wie gesagt, diese Folge entstand auch genau deswegen, weil wir ganz viel Feedback gekriegt haben, dass diese Tradition, dass unsere Gäste ihre Anekdoten am Ende immer berichten, so auf Anklang gefunden hat.
Ja, und dann bleibt nur noch zu ergänzen, das hatten wir uns heute vorgenommen, weil uns das aufgefallen ist bei den Downloadzahlen der einzelnen Folgen, dass die Folgen, die gerade so am Anfang waren, wo es so ein bisschen so um eine Basis geht, Suchtanamnese, was ist eigentlich Abhängigkeit, wie schafft man es irgendwie, sich auf Veränderungen einzustellen oder wie kann man das dann mit dem PatientInnen thematisieren, dass die interessanterweise von den Downloadzahlen deutlich niedriger sind als die anderen. Und wir haben so gedacht, es könnte vielleicht daran liegen, dass zum Beispiel so die Titel von anderen Folgen einfach klingen wie so, da muss ich nicht so viel nachdenken, das ist nicht so sehr fachlich und das ist irgendwie bestimmt ganz spannend, dass das so ein Punkt sein könnte, weil ja einfach, ne, wir alle sind im Alltag ja oft einfach eh schon voll mit allen möglichen Dingen. Und zum anderen, dass man vielleicht denken könnte, ja, nee, da weiß ich ja eigentlich schon, was ich machen muss. Ne? Also, dass man sich das so vorstellt, dass das so ein Runterrattern von irgendwelchen Kriterien ist oder so aufzählen, was man da besprechen soll. Und dass man ja auch gar nicht vom Titel vielleicht weiß, was so der Inhalt ist. Oder dass der Inhalt interessanter und spannender ist, als man es erwartet. Und deswegen würden wir da nochmal klar sagen, für diejenigen, die im Studium sind, in Weiterbildung, am Anfang vom Job, dass wir auf jeden Fall raten würden, die alle einmal zu hören, weil das eine gute Basis ist, nicht nur für die Arbeit mit Suchtpatienten, sondern generell, aber gerade dafür. Und dass wir schon auch geguckt haben, dass sie eben nicht trocken sind. Ein wichtiger Unterschied, finde ich, ist nochmal, wir machen das ja nicht, um Geld zu verdienen. Das heißt, wir raten euch sowas nicht, weil wir denken, oh ja, bitte, die Zahlen sollen nach oben gehen, dass wir mehr Geld verdienen, sondern wir machen das tatsächlich ausschließlich für die Verbesserung der Versorgung und für euch, dass ihr euch sozusagen sicherer und kompetenter fühlt. Also wenn wir sowas empfehlen, dann geht es wirklich nur darum und nicht darum, dass wir irgendwie da mehr Kohle kassieren.
Nee, genau, das würde ich auch nochmal so unterstreichen. Genau, und ansonsten würde ich sagen, die nächste Folge steht auch schon, eben Thema Rückfälle. Wenn euch das interessiert, freuen wir uns, wenn ihr uns treu bleibt, genau, auch auf den Podcatchern wie Spotify. Folgt uns da gerne, hinterlasst uns gerne Bewertung. Und dann würde ich sagen, Janina, kommen wir zum Ende und ich bedanke mich bei dir und es war schön, mit dir Anekdoten auszutauschen.
Ja, das fand ich auch. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und einen guten Start in die Woche.
Dankeschön und allen da draußen ebenfalls. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.